Herzlich willkommen, Professor Alexandra Busch, hier bei Gemischte Tüte. Wie fühlst du dich?
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich weiß ja nicht, was mich erwartet.
Warst du schon mal bei einem Blind Date?
Ja, aber in einem anderen Kontext.
Und wie war das?
Oh, das war sehr erfolgreich.
Das heißt, du weißt jetzt, was ein gutes Gespräch und ein gutes Blind Date ausmacht?
Ich denke schon.
Okay, und was? Das verrat uns das.
Offenheit und Interesse aneinander.
Jonas Deichelmann ist bei uns, Gründer eines digitalen Startup-Unternehmens. Wie fühlst du dich?
Ich fühle mich gut. Heute scheint die Sonne, es ist ein schönes Wetter, ich bin gut hergekommen. Fühle mich gut, motiviert.
Wann ist für dich ein gutes Blind Date?
Wenn ich da neue Impulse mitnehmen kann und Gedanken, die ich davor so nicht hatte und vielleicht nochmal einen anderen Blickwinkel oder eine neue Perspektive mitnehmen kann.
Dann viel Spaß.
Dankeschön.
Ein Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Mein Name ist Daniela Boblitz. Ich sitze wie immer hier im Podcaststudio mit mir, das Blind Date, das wir die ganze Zeit voneinander getrennt haben, das sich jetzt aufgeregt anschaut. Auf den ersten Blick unterscheiden sie sich in dem, was sie tun, aber ich habe schon ein gutes Gefühl, was die beiden vielleicht vereint. Herzlich willkommen, Professor Alexandra Busch und Jonas Deichelmann.
Vielen Dank.
Danke.
Jetzt wollen wir natürlich zuallererst immer wissen, ich habe es ja eben schon gesagt, wir bemühen uns hier ganz, ganz viel dafür zu tun, dass ihr euch nicht vorher begegnet seid. Seid ihr ein echtes Blind Date? Habt ihr euch schon mal gesehen?
Noch nie.
Nee.
Sehr schön. Dann erzähl doch mal, Alexandra, wer bist du, was machst du ganz kurz?
Also ich bin Alexandra Busch und leite das Leibniz-Zentrum für Archäologie, das LEIZA in Mainz. Das ist ein Forschungsinstitut und Museum der Leibniz-Gemeinschaft und wir beschäftigen uns so mit 3 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte.
Wow, das hört sich ja interessant an. Ich habe Informatik studiert in Worms und danach ein Startup gegründet, die 8devs. Wir entwickeln Software im Bereich Arbeitssicherheit, Gesundheitswesen und haben die Verbandbuch-App entwickelt, eine Software, die mittlerweile bei rund 1000 Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eingesetzt wird, aber eben immer mit dem Fokus auch, den Menschen etwas Gutes zu tun.
Sehr schön. Also jetzt habt ihr schon mal so ein bisschen ein Gefühl, was ihr macht und warum ich gesagt habe, auf den ersten Blick unterscheidet ihr euch und wo sind die Gemeinsamkeiten? Und um an diese Gemeinsamkeiten ranzukommen, haben wir ja eine zweite Regel bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz, nämlich, dass ihr euch ein Geschenk mitbringt, das so ein bisschen was über euch erzählt oder über eure Arbeit. Und ihr wisst ja immer nicht, wem ihr es übergeben könnt. Alexandra, was hast du mitgebracht?
Ich habe ein Buch mitgebracht, das ich vor 11 Jahren rausgegeben habe, zusammen mit Kollegen. Und das mir deshalb so wichtig ist, weil das so eine Initialzündung gegeben hat für Forschung zur Resilienz von Menschen, mit der ich mich heute noch beschäftige. Und das
genau, kannst du mal rübergeben?
Genau.
Das ist eine schöne,
vielen Dank.
Ich würde sagen, lilafarbene Tüte.
Okay.
Genau.
Dann packe ich das Ganze mal aus. Ist auch schön mit einem Schleifchen
verpackt. Ja, vielleicht hätte ich eine andere Farbe wählen
sollen. Es sieht auf jeden Fall sehr wissenschaftlich aus.
Ja, es geht
Kannst du mal vorlesen, was den Titel?
Reinventing the Invention of Tradition.
Genau, da geht es um die Wiedererfindung erfundener Traditionen und Invented Traditions, das sind Traditionen, die eigentlich alt sein sollen und als alt empfunden werden, die aber eigentlich neu sind und die man, die Gemeinschaften erfinden, wenn sie in Stress- und Krisensituationen sind oder in Umbruchssituationen. Also man besinnt sich dann zurück auf etwas, was vermeintlich alt ist. Und das ist ja was wir heute auch ganz gut sehen können.
Kannst du mal ein Beispiel nennen?
Von so einer Invented Tradition? Zum Beispiel der Schottenrock. Also man denkt ja, also dass der Schottenrock zu den Schotten gehört seit Jahrhunderten und auch schon im Mittelalter wurzelt. Das ist aber eigentlich eine Erfindung, die erst im 19. Jahrhundert kam.
Und was hat es genau mit deiner Arbeit zu tun und mit dem LEIZA?
Ich interessiere mich für die Entwicklung von Gesellschaften und möchte verstehen, wie Gesellschaften mit Stress- und Krisensituationen umgehen. Und ich selber habe einen Hintergrund in der römischen Archäologie, also beschäftige mich vor allen Dingen eben mit der Zeit ab der römischen Eroberung Europas und des Mittelmeerraumes. Und da sieht man eben ganz gut, dass durch diesen Druck und die Veränderungsprozesse, die dann kommen durch die römische Okkupation, die Gemeinschaften, die dort gelebt haben, unter Druck geraten sind. Und wichtig ist dann, oder was ich verstehen will, wie haben diese Gemeinschaften reagiert und lässt sich da sehen, wie sie versucht haben, auch mit diesen Veränderungen umzugehen. Und das untersuche ich.
Mhm. Perfekt. Jonas, magst du erstmal dein Geschenk übergeben und dann habt ihr sicherlich schon direkt Fragen.
Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Ich übergebe es einfach mal direkt. Und zwar habe ich mir viele Gedanken gemacht, was wir als oder was ich als IT-Unternehmer mitbringen kann. Denn IT ist ja ganz klassisch etwas, was nichts Plastisches dabei hat. Und gleichzeitig habe ich mir gedacht, Energie braucht man in der aktuellen Zeit immer. Und deswegen habe ich zwei Energielieferanten mitgebracht. Einmal etwas Technisches, das ist noch eingepackt. Das ist quasi ein.
Darf ich schon auspacken?
Ja, pack mich aus, ja.
Gerne. Ein drahtloses Handy-Ladegerät, mit dem man einfach das Handy drauflegen kann, was so die technische Komponente darstellen soll. Und einmal so ein bisschen die menschliche Komponente, denn wir alle brauchen Energie im Alltag. Und da ist es so, ja, eine Brotbox quasi, die genau da Energie liefern soll.
Das sind zwei ganz wunderbare Geschenke. Ich habe nämlich immer ein leeres Handy. Und
dann trifft sich das ja.
Ja, genau, und als ob du es gewusst hättest. Und einen leeren Magen auch.
Ja. Genau, ich habe gedacht, das kann man irgendwie immer gebrauchen. Und weil wir so ein bisschen die Brücke schlagen wollen zwischen der Technik und den menschlichen Bedürfnissen, sind das die zwei Geschenke, die ich mitgebracht habe.
Mhm. Vielleicht, Jonas, kannst du auch noch mal über deine App-Anwendung was erzählen, damit man da auch noch mal mehr versteht und was das vielleicht dann auch mit Resilienz zu tun hat.
Genau. Also wir haben uns dazu entschieden, nicht nur eine Anwendung zu entwickeln. Also ich hatte ja vorhin so ein bisschen eingangs von der Verwandtbuch-App erzählt, aber eben auch im Gesundheitsbereich. Wir haben eine Kooperation mit der Universitätsklinik Dresden, dort der Frühchenintensivstation, wo es um eine Anwendung für Eltern von frühgeborenen Kindern geht. Und die Eltern können da so ein digitales Tagebuch führen, können Meilensteine festhalten und eben gemeinsame Erlebnisse, um das Thema, ja, wie bewältigt man den Alltag, sich selbst reflektieren, welche Erlebnisse hat man gemacht, was hat man gelernt im Umgang mit dem Kind und das Ganze zu dokumentieren. Und da hat tatsächlich auch die Forschung an der Uniklinik in Dresden gezeigt, dass wenn Eltern das Ganze dokumentieren und festhalten, das Kind früher entlassen werden kann aus dem Krankenhaus, weil die Eltern sich selbst dazu befähigen, sich darauf vorzubereiten, wie ein Alltag nach dem Krankenhaus auf der Intensivstation aussieht.
Das finde ich super spannend. Kann ich? Ich kann
ja, jetzt geht's los.
Super, weil ich habe eben schon, als du gesagt hast, du hast dann so früh ein Start-up gegründet. Mich würde total interessieren, was dich da motiviert hat oder wie es dazu gekommen ist. Ne? Weil das ist ja mit Risiken verbunden und man hat ja auch keine Erfahrung. Also
magst du das Fall, erzählen? Auf jeden Fall. Ist natürlich mittlerweile eine lange Geschichte geworden, aber ich versuche es ein bisschen abzukürzen. Vor meinem Informatikstudium habe ich die Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und habe in einem der Dienste während dem Studium festgestellt, wir waren morgens bei Patienten, die einen Hausnotruf haben, also den Knopf haben, wo sie draufdrücken und dann kommt der Rettungsdienst. Und nachmittags waren wir bei einem Arbeitsunfall in einem Unternehmen. Und da lief das Ganze nicht so reibungslos und ich mir gedacht habe, Mensch, wieso gibt es eigentlich keinen Erste-Hilfe-Knopf in Unternehmen? Ähnlich wie den roten Feuermeldeknopf, den man überall kennt, war meine Idee einfach nebendran quasi einen grünen Knopf für Erste-Hilfe zu hängen. Und die Idee habe ich dann über das Studium weiterentwickelt, habe Mitgründer kennengelernt. Der eine Mitgründer hat über die Technologie, die in so einem Knopf stecken muss, seine Abschlussarbeit auch geschrieben. Und gemeinsam haben wir dann das Exist-Gründungsstipendium beantragt, was einem dann eben die Möglichkeit gibt, das Ganze mal auszuprobieren und vor allen Dingen eben so die Sorgen der Selbstständigkeit nimmt. Also, dass man am Anfang eben keinen Lebensunterhalt verdient, sondern darüber über das Stipendium das Ganze eben gefördert wird. Und wir waren dann bei ganz vielen Unternehmen und haben das vorgestellt. Und heute gibt es leider keinen Knopf. Das Ganze hat quasi, wir haben festgestellt, es gibt so drei wesentliche Gründe, warum Unternehmen bereit sind, Geld auszugeben. Der eine Grund ist, es steigert Umsätze. Der andere Grund ist, es senkt Kosten. Und der dritte Grund ist eben, es gibt dafür gesetzliche Vorgaben, wie beispielsweise bei den Brandmeldeanlagen, ne, diesen roten Feuermeldeknöpfen. Aber für unsere grünen Knöpfe gab es eben nichts davon. Und deswegen wollten Unternehmen das quasi nicht kaufen. Und wir gesagt haben, Mensch, okay, dann schmeißen wir den Knopf quasi weg und überlegen uns, wie können wir Unternehmen tatsächlich helfen. Und da kam das Feedback mit der mit dem Verbandbuch auf und dass man das eben digitalisieren kann. Denn Unternehmen hatten da zu der Zeit und heute auch noch ganz stark die Herausforderung, dass überall analoge Tagebücher, Verbandtagebuch sozusagen, also Verbandbücher auslagen und das digitalisiert werden sollte.
Und also ich bin nicht vertraut mit Verbandbüchern. Was muss ich mir darunter vorstellen?
Also wenn in einem Unternehmen was passiert und dann muss das eben dokumentiert werden für die Berufsgenossenschaft, damit nachgewiesen werden kann, dass es ein Arbeitsunfall und da eben auch ein Versicherungsanspruch herrscht. Und dieses Verbandbuch, das liegt wie gesagt in jedem Verbandkasten, der irgendwo in einem Unternehmen aushängt, aus. Und da muss das Ganze dann dokumentiert werden.
Muss ich gleich mal schauen, ob wir auch Verbandbücher in unseren Verbandgästen haben.
Ja. Mich würde interessieren, was ist so deine Haupterkenntnis aus, du hast ja gesagt, du machst Resilienzforschung.
Genau. Wir haben ich fange nochmal anders an, weil das, glaube ich, wichtig ist fürs Verständnis. Resilienz ist ja ein Begriff, der heute in aller Munde ist, also sowohl politisch, in der Medizin, in der Psychologie. Und Resilienz wird halt immer als Widerstandskraft ja verstanden. Und wir haben vor einigen Jahren, und das geht eben alles zurück auf dieses Buch, was ich mitgebracht habe, also die Idee, das zu tun, haben wir uns zusammengetan, also mehrere Archäologinnen und Archäologen mit Kolleginnen und Kollegen aus der Sozialpsychologie und aus den Lebenswissenschaften hier vom Leibniz-Institut für Resilienzforschung und haben gesagt, wir wollen mal gucken, ob die Resilienzfaktoren, die so in der Psychologie definiert werden, also die beschreiben, was Menschen resilient macht, also zum Beispiel Optimismus, Selbstwirksamkeitserwartung, ob das Dinge sind, die wir auch im archäologischen Befund fassen können. Denn für den Großteil der Menschheitsgeschichte gibt es ja nur archäologische Quellen. Das heißt, wenn wir verstehen wollen, wie wir als Menschen ticken, wie sich Gesellschaften entwickeln und verändern, dann wäre es schade, wenn man diesen Datenbestand, den wir haben, nicht nutzen. Und deshalb haben wir diese Zusammenarbeit gesucht und haben dann also einerseits geschaut, ob wir diese Dinge auch schon in frühen Phasen der Menschheitsgeschichte sehen und fassen können. Und andererseits wollten wir sehen, ob wir Dinge im archäologischen Befund erkennen, die bisher in der Psychologie keine Rolle spielen. Und das ist genau das, worüber ich in diesem Buch geschrieben habe. Das ist dieser Rückgriff auf die Vergangenheit. Das wird im Moment in der Psychologie nicht thematisiert. Wir sehen aber nicht nur in der römischen Kaiserzeit, dass das wichtig war für Gemeinschaften, so sich zurückzubesinnen auf alte Traditionen oder vermeintlich alte Traditionen. Und sich dadurch auch als Gruppe nochmal zu stabilisieren, sondern das zieht sich so durch die Zeiten hindurch. Und wir können das ja auch erkennen, also in der aktuellen Debatte, ne? Also dass man dann unter Veränderungsdruck anfängt, so zurückzugreifen und sich besinnt auf vermeintliche Traditionen, die man hat.
Ich finde, das hört sich richtig spannend an. Also ich freue mich schon darauf, das Buch lesen zu dürfen.
Tatsächlich
Dankeschön.
Ist mir dann auch die Frage eben gekommen, das hörst du ja bestimmt öfter, inwieweit es wichtig ist, in der Vergangenheit nach Spuren zu suchen und was uns das über das Heute sagt. Was lernen wir? Jetzt hast du ja eben diesen Punkt gesagt, dass wir lernen, dass auch schon vergangene Gesellschaften sich auf Traditionen beruhen und sie daraus ihre Resilienz ziehen. Aber es gibt ja noch mehr Bereiche, die ihr erforscht. Warum ist es so wichtig, Archäologie zu betreiben und das grundsätzlich zu erforschen, wie Menschen gelebt haben vor 3 Millionen Jahren, hast du gesagt?
Ja, genau, da geht's los bei uns. Genau. Also es ist deshalb so wichtig, weil es einfach hilft, besser zu verstehen, wie wir als Menschen funktionieren. Also Kolleginnen von mir in unserer Einrichtung, die beschäftigen sich mit der menschlichen Verhaltensevolution. Die schauen zum Beispiel, wann Verhaltensweisen, die wir heute alle noch in uns tragen, in der Menschheitsgeschichte das erste Mal fassbar werden und in welchem Kontext das entsteht. Ne? Also warum und was war im Grunde der evolutionäre Bedarf, dass diese Verhaltensweisen entstehen mussten? Und das ist das eine. Und das andere ist, dass wir eben heute also viele gesellschaftliche Entwicklungen, mit denen wir auch heute zu tun haben, sind ja nichts Neues. Die begleiten uns durch die Menschheitsgeschichte, zum Beispiel Migration. Ja? Wir sind in Europa das Ergebnis von Jahrtausenden von Migrationsprozessen. Und deshalb glaube ich, dass der Blick in die Archäologie da auch den Kopf aufmachen kann und eine andere Perspektive geben kann.
Das heißt, ihr seid alle viel beruhigter, wenn man so die aktuellen Entwicklungen sieht, weil ihr wisst, das gab es schon immer in der Geschichte. Wir wissen, wie wir antworten könnten.
Ja, man sieht einfach auch, welche Lösungen gefunden worden sind. Denn natürlich sind, also mit Migration sind Herausforderungen verbunden, sowohl für die Menschen, die sich von A nach B bewegt haben, als auch die Menschen, die an einem Ort schon lebten, zu dem andere gekommen sind. Aber wir können halt aus Jahrtausenden verschiedene Beispiele zeigen, welche Strategien genutzt worden sind, um dann auch ein friedliches Zusammenleben zu ermöglichen. Und das sind Dinge, die heute so vergessen werden oder ausgeblendet werden.
War man früher Migration offener gegenüber?
Das ist ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich auch damit zusammen, mit welcher Intention Menschen migriert sind. Also wir haben ja auch Migration bedingt, etwa durch, jetzt im Römischen Reich, durch so Expansionsgedanken. Und das war natürlich für die Gemeinschaften, die in den jeweiligen Ländern und Regionen lebten, ein Problem. Aber wir sehen dann auch, wie es dann trotzdem zur Verschmelzung von kulturellen Vorstellungen kommt und dann auch Lösungen gefunden werden, um eben gemeinsam dann in diesen Regionen zu leben. Das ist bei weitem nicht so, dass Rom etwa allen aufdrücken würde, wie sie leben sollen oder an welche Götter sie glauben sollen. Das wird einfach, also da wird auch das integriert, was dort vorgefunden wird.
Habt ihr auch untersucht, welche psychologischen Resilienzstrategien es früher gab, die es heute nicht mehr gibt?
Da sind wir halt also dran. Ne? Eine dieser Sachen war das mit diesem Rückbesinnen auf Vergangenheit. Und da haben wir dann aber, wir wollen natürlich auch verstehen, ob das heute auch noch eine Relevanz hat. Und haben dann mit Psychologen PsychologInnen zusammen einen Fragebogen, eine Befragung konzipiert, wo Menschen mit Migrationshintergrund heute in Deutschland in der Pandemie, also nochmal in einer zusätzlichen Stresssituation, befragt worden sind, ob diese, ob Traditionen und das Pflegen von Traditionen ihnen hilft zum Beispiel in dieser Situation. Da müssen wir aber noch weitermachen. Das war so eine erste Pilotstudie, die war noch überarbeitungsbedürftig.
Ich würde gerne noch auf einen anderen Punkt eingehen und dann gibt es vielleicht auch nochmal Verbindung. Du bist ja Generaldirektorin des Leibniz-Zentrums. Das eine war ja jetzt eben dein Forschungsfeld. Aber ich kann mir vorstellen, dass man als Generaldirektorin noch ganz viele andere Aufgaben hat. Kannst du mal erzählen, was ist deine alltägliche Arbeit?
Die ist wahrscheinlich nicht so spannend. Wahrscheinlich wie du
vielleicht,
auch.
Ja, man kann sagen, vielleicht so ein bisschen.
Aber da bin ich gleich gespannt zu hören, ob das bei dir anders ist. Ich sitze entweder vor dem Rechner und beantworte E-Mails oder sitze in Meetings und bespreche eben Kooperationen, dann Konzeption zum Beispiel unserer neuen Ausstellung. Wir diskutieren das Forschungsprogramm und die Weiterentwicklung im Bereich der Forschung. Wir haben aber auch große Forschungsinfrastrukturen, also Laboratorien. Dann überlegen wir, wie die besser nutzbar gemacht werden können für die wissenschaftliche Community. Und so ist das ein sehr breites Feld, aber quasi die Formate, nämlich Sitzungen und E-Mail, sind eigentlich immer dieselben.
Auf der anderen Seite hast du dir wahrscheinlich das auch gewünscht, diesen Karriereschritt oder diese Position einzunehmen. Du hättest ja auch sagen können, ich bleibe reine Wissenschaftlerin. Also irgendwas muss es dir ja dann auch geben.
Oder vielleicht verfolgst du auch eine Vision. Nee, ich gestalte gerne. Und mir ist wichtig, das, was ich eben auch sagte, dass deutlich wird, dass die Archäologie also substanziell beitragen kann, dazu besser zu verstehen, wie wir Menschen in unseren Zusammenhängen funktionieren. Und das treibt mich an. Aber jetzt würde ich eben auch, also du hast ja eben so ein bisschen erzählt, auch woher dieser Impuls, diese Idee kam für die Gründung des Startups. Und was mich da begeistert, ist eben auch so der Wunsch, wirklich schneller helfen zu können, ne, der dahinter steht. Mhm. Und und das ist ja bei diesem bei dieser App für die Frühchen, die du beschrieben hast, ist das ja auch ein Thema. Also die Situation zu verbessern für diese Paare, die einfach in einer schwierigen Situation sind, weil das Kind so früh geboren worden ist. Ja. Habt ihr noch weitere solche Projekte in der Pipeline oder?
Genau, also du hast so ein bisschen von deinem Alltag erzählt und da musste ich so ein bisschen schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, ja, so einen Alltag habe ich auch regelmäßig, wo man ja in Team-Meetings ist, ne, E-Mails beantwortet, bei mir ist es noch so ein bisschen, ja, Code-Reviews macht, beziehungsweise Dinge testet von Kollegen, wir sind mittlerweile 8 Leute. Und habe aber gleichzeitig gedacht, das ist macht wahnsinnig viel Spaß, weil man immer wieder gestalten kann und miteinander arbeiten kann. Und ja, dieser Alltag, wir haben uns relativ schnell, als wir gemerkt haben, das mit dem Knopf funktioniert nicht, dafür entschieden, eben nicht alles nur auf, ja, ich sag mal, ein Pferd zu setzen, sondern eben auch mehrgleisig zu fahren und eben auch offen zu sein für Kooperationsprojekte, gemeinsame kooperative Forschungen oder sowas. Und haben uns da so ein bisschen aus dieser klassischen Startup-Welt rausbewegt, die ja meistens, man meistens hingeht und ein Produkt entwickelt und das versucht, mit Investorengeldern größer zu machen, zu skalieren und dann am besten weltweit zu verkaufen und dann das Startup im Idealfall an der Börse zu Geld zu machen. Und wir halt, unsere Vision ist, ein mittelständisches IT-Unternehmen aufzubauen, das im Gesundheitsbereich Software entwickelt, die den Menschen wirklich hilft und man einen Mehrwert verspürt. Und deswegen haben wir eben nicht nur die Verbandbuch-App und die Neo-Diary-App, wie wir sie genannt haben, für die Eltern, sondern beispielsweise auch noch die Retter-Tool-Anwendung. Das ist so eine Anwendung gewesen, die aus meinem Rettungsdienstalltag auch gekommen ist, wo es darum geht, Rettungsdienstlern Schweizer Taschenmesser, so ein universelles Nachschlagewerk für Notfallsituationen mitzugeben, damit, wenn man auf dem Weg zu einem Einsatz ist, nochmal schnell nachgucken kann, wie war das nochmal bei Kindern beispielsweise, was muss man beachten bei Schlaganfallpatienten, solche Dinge, damit man die nochmal schnell nachgucken kann oder so eine Medikamentenberechnung einfach nochmal sicherheitshalber durchführen kann, die Atemfrequenz auszählen, also genau so ein Schweizer Taschenmesser. Und das hatte ich angefangen im Dienst zu entwickeln, weil ich gesehen hatte, wie ein Kollege genau diesen Bedarf hatte und hatte dann bis Ende des Dienstes dem Kollegen schon so eine erste Testversion aufs Handy gespielt und dann festgestellt, das brauchen tatsächlich nicht nur ein Kollege, sondern eben mehrere Kolleginnen und Kollegen, die da Bedarf gesehen haben und dann eben als Anwendung bei uns bei 8devs sozusagen integriert und mittlerweile über 20.000 Rettungsfachkräfte, die die Anwendung nutzen. Wow. Und da bekommen wir auch deutschlandweit regelmäßig Feedback. Das freut uns natürlich und das sozusagen nochmal, um direkt den Rettungsfachkräften da was mit an die Hand zu geben.
Was unterscheidet euch von anderen Anbietern, diese Idee, so ein Rettungstool, hast du es gerade gesagt?
Ja.
Die gab es ja öfter, aber warum hat sich eure so gut durchgesetzt und warum seid ihr so erfolgreich in dem Bereich?
Also ich denke, das hat vor allen Dingen damit zu tun, dass wir einen hohen Praxisbezug haben und da eben frühzeitig validieren und testen, funktioniert das. Und ich selbst da auch ja, würde nicht sagen viel Expertise, aber zumindest mal einen Einblick in diese Materie mit einbringen und meinen Kolleginnen und Kollegen, die dann da von der rein informatischen Schiene kommen, die aber alle einen ähnlichen Anreiz haben und sagen, man merkt, dass wenn man etwas entwickelt hat, was dann auch bei Patienten tatsächlich zum Einsatz kommt, dass man da direkt was Gutes tun kann und dass das viele auch antreibt.
Jetzt habe ich, glaube ich, noch eine gute Idee für eine Frage. Jonas verändert ja mit seinem Unternehmen auch Traditionen, wenn man so will, weil ja auf einmal Prozesse digitalisiert ablaufen und dann vielleicht auch Prozesse ganz verändert werden. Kannst du ihm denn vielleicht Tipps geben aus der Vergangenheit, wie man solche Traditionen verändert? Weil das ist ja, glaube ich, was, wo du oft sagst, ne? Man könnte schon viel schneller, viel weiter sein. Und ich habe auch noch so ein bisschen im Kopf, vielleicht habt ihr dazu auch noch so das Thema Daten, ne? Also du brauchst viele Daten. Wie ist das in Zukunft, wenn es nur noch digitale Daten gibt, die man gar nicht mehr finden kann unter irgendwelchen Gebäuden? Das sind jetzt zwei Fragen. Nehmt das, was ihr...
Ja, vielleicht fange ich mit der ersten an. Also wir versuchen gerade etwas Ähnliches im Bereich der archäologischen Wissenschaften. Es gibt so eine Initiative, die mit Mitteln des Bundes gefördert wird, ist zum Aufbau einer nationalen Forschungsdateninfrastruktur. Also über alle wissenschaftlichen Disziplinen hinweg, weil die Idee ist, und das ist ja im medizinischen, also die Mediziner sind natürlich auch dabei, da ist es ja nicht anders, dass ganz viel Potenzial verloren geht, wenn die Daten nicht gut vernetzbar sind und gut auswertbar sind. Und wir haben gemeinsam, also mit vielen, vielen Partnereinrichtungen und dem Deutschen Archäologischen Institut, das hat da auch die Federführung, ein Konsortium gegründet, was sich eben mit Daten aus eben 3 Millionen Jahren Menschheitsgeschichte beschäftigt. Und das Ziel ist eben, diese Daten und die schon existierenden Dienste, also Datenbanken zum Beispiel oder Werkzeuge, so weiterzuentwickeln, dass diese Daten nicht nur besser vernetzt werden können, sondern auch noch mit anderen Daten in Zusammenhang gebracht werden können. Und das ist eben wichtig, weil ja für uns auch die Klimadaten spielen eine Rolle, um besser zu verstehen, also wie so Entwicklungsprozesse gehen. Aber auch medizinische Daten können eine Rolle spielen. Und da haben wir im Grunde einen ganz ähnlichen Anspruch, wie ihr das macht. Ja, und da sehe ich auch eine große Verbindung.
Und das Thema, das war eine Frage, ein Teil der Frage noch, wie man Traditionen verändert. Also jetzt, ihr müsst es ja auch für die Wissenschafts-, also wenn du jetzt, nehmen wir das Beispiel, auch für die Wissenschaftscommunity, auf einmal erforsche ich ja anders mit anderen Methoden.
Ja, das ist ein schwieriger Prozess. Das wirst du wahrscheinlich auch. Oder das würde mich interessieren, also wie du das erlebst, weil also viele Menschen Angst vor Veränderungen haben. Und dann sind so Cultural Changes in unserer Community wahrscheinlich genauso schwer wie in eurem Bereich.
Das ist absolut richtig. Also das ist nicht immer einfach. Ne? Man muss sich dafür natürlich, also die Menschen müssen sich dafür öffnen. Und was ich häufig erlebe, ist halt, dass wenn man einen analogen Prozess hatte, dass die Menschen dann dazu tendieren, das einfach eins zu eins zu digitalisieren und hinzugehen, okay, wenn das Ganze jetzt ausgedruckt wurde und unterschrieben wurde und dann wieder eingescannt und verschickt und dann wieder ausgedruckt und wie auch immer, dass Menschen dann halt hingehen und sagen, okay, dann machen wir es quasi digital ganz genauso und eben nicht zu überlegen, okay, wie könnte man jetzt direkt noch die Digitalisierung nutzen und die Verknüpfungen, damit man Prozesse effizienter gestaltet. Also das ist durchaus häufig eine Herausforderung, die Menschen dann davon zu überzeugen, okay, vielleicht gibt es doch noch andere Wege und man tritt vielleicht einen Schritt zurück und schaut so ein bisschen von der Vogelperspektive drauf, was man da noch an Möglichkeiten hat, das zu optimieren.
Und woran fehlt es im Bereich der Digitalisierung? Was würdest du sagen, was sind die Gründe, dass das dann auch nicht so gut umgesetzt wird?
Ich denke Mut von den Entscheidungskräften, also von den Menschen, die halt in Charge stehen, ne? Also in der Verantwortung stehen, zu sagen, okay, wir machen das jetzt so und schauen uns quasi den Prozess von vorne bis hinten an und überlegen uns, wie man den optimiert und da eben mutig sind, die Entscheidung zu treffen und es dann auch durchzuziehen.
Was wir auch sehen, ist, dass an der Stelle, wo man sehr klar und auch einfach vermitteln kann, was der Mehrwert ist für den Nutzer oder die Nutzerin, dass das also enorm hilft, auch eine Akzeptanz zu steigern für diese Anwendung. Also das haben wir ganz viel. Viele Kolleginnen und Kollegen sagen, wir wissen gar nicht, was ihr da macht. Was soll denn das? Brauchen wir das denn wirklich? Und an der Stelle, wo sie aber sehen, dass ihr Arbeitsalltag leichter wird, da haben sie dann auch Lust, sich drauf einzulassen.
Jetzt, wo ihr euch beide schon ein bisschen kennengelernt habt, ist ja immer ein Ziel von uns auch zu fragen, habt ihr direkt Ideen, wo ihr sagt, ah, das passt, da könnten wir mal weiterdenken. Gibt es vielleicht ein mögliches Projekt, wo man eure Kompetenzen miteinander mischen kann?
Naja, also wenn ich jetzt an diese ganzen Aufgaben denke, die wir im Rahmen unseres NFDI-Konsortiums, also noch haben, da hätte ich jetzt auf jeden Fall einen guten Ansprechpartner, einen guten weiteren Ansprechpartner. Also
quasi digitales Wissen oder Wissen
ja,
über Digitalisierung?
Ja, auch diese, also gerade, also was Jonas gerade gesagt hat, mit diesem nochmal anders draufschauen und weggehen von dem Versuch, einfach einen analogen Prozess ins Digitale zu übersetzen. Und ich glaube, dass an der Stelle das auch toll ist, wenn jemand auf solche Anwendungen, die wir dann entwickeln oder weiterentwickeln, draufschaut, mit einem völlig anderen Blick und dann vielleicht auch sieht, wo eigentlich die Haken sind, also mit der anderen Perspektive.
Hast du da in der Kürze vielleicht auch nochmal einen Tipp, wie man das schafft, dass man eben nicht in alten Prozessen denkt, sondern ganz anders?
Ein Tipp wäre auf jeden Fall, sich zu überlegen, was ist eigentlich das Ziel des Ganzen? Also will man jetzt...
Immer gut, ne?
Nicht zu überlegen, okay, man möchte jetzt irgendwie ein Formular digitalisiert haben, sondern okay, für was braucht man eigentlich dieses Formular und was ist eigentlich das Ziel des Formulars, bevor man hingeht und digitalisiert eins zu eins das Formular? Denn oftmals sind sämtliche Daten, ich meine, man kennt es ja selbst von der Bürokratie, man muss alles fünfmal gefühlt ausfüllen, obwohl die Behörden das alles irgendwo 5, 10, 20 Mal schon abgelegt haben über einen, sondern sich zu überlegen, okay, was ist eigentlich das Ziel des Prozesses, bevor man anfängt, den zu digitalisieren und dann zu überlegen, okay, wie könnte man da noch auf andere Wege hinkommen? Da gibt es ganz viele kreative Techniken, die einen da einfach verschiedene Wege aufzeigen können, quasi erstmal von hinten zu denken, und dann zu überlegen, was es da für Möglichkeiten gibt, es zu digitalisieren.
Hast du noch eine Idee, jetzt wo du Alexandra und ihre Arbeit kennst?
Also ich finde es auf jeden Fall super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass aus der Forschung raus, die du ja beschrieben hast, der Menschheitsgeschichte, sicherlich auch einige Aspekte sind, die uns da nochmal andere Blickwinkel drauf geben können. Und würde mich freuen, da einfach im Nachgang des Gesprächs noch fortzusetzen. Ja, kann mir vorstellen, dass da einige neue Impulse mit reinkommen.
Ja, und wenn wir dann unsere neuen Museen aufhaben, also in Mainz 2026 eröffnen wir unser Museum im Neubau, dann wäre es schön, wenn du vorbeikommst, dann zeige ich dir mal, was wir machen.
Ja, sehr gerne.
Aber das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Punkt. Kannst du mal sagen, was das für ein Ort werden soll? Wir hatten es ja auch davon, dass du gerne gestaltest. Und was ist das für eine Vision, die ihr habt für diesen Ort?
Also in dem neuen Museum bei uns in Mainz geht es um das Zusammenleben in Gemeinschaften in den letzten 10.000 Jahren. Und da geht es um die Frage, was eigentlich essentiell ist, damit Gemeinschaften überhaupt Gemeinschaften werden können. Und was dann auch der Kit ist, der Gemeinschaften zusammenhält. Und da sehen wir nämlich, dass also das Ganze bewegt sich ja immer im Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen des Einzelnen und dem, was die Gruppe braucht, damit sie nicht auseinanderfällt. Und das ist immer so ein Aushandlungsprozess. Und da sehen wir, dass eigentlich also uns Menschen durch die Zeiten und Räume hinweg viel mehr verbindet, als uns trennt. Wir finden nur oft andere Ausdrucksformen oder andere Lösungen für dieselben Probleme.
Spannend. Und Jonas, vielleicht so als letzter Punkt auch von dir, dieses Thema digitale Tools und Menschsein. In der Zeit, in der du in dem Unternehmen arbeitest, wie schaust du auf Menschen oder was für ein Menschenbild hat sich da vielleicht auch bei dir entwickelt, der du ja eigentlich aus Digital Native bist? Wie wichtig erscheinen dir all diese menschlichen Prozesse, die da so passieren?
Ja, ich finde es natürlich sehr wichtig, dass man den Mensch in den Fokus stellt und da ja nutzerzentriert an die Problemlösung herantritt und sich, ja, wie gesagt, anschaut, wie ja, arbeitet, lebt der Mensch eigentlich und welche Prozesse geht er da, bevor man sich überlegt, okay, welche Lösungen kann man für diese Probleme finden, obwohl man gar nicht weiß, was sind eigentlich die tatsächlichen Probleme des Endnutzers, der Endnutzerin.
Gibt's was du gelernt hast über Menschen im Rahmen deiner Tätigkeit? Oder also habe ich früher nicht gedacht.
Ja, sicherlich ganz viele Punkte, ganz viele Kleinigkeiten. Ich fand eins sehr interessant, das war ein Nutzertest im Rahmen der Neo Diary App. Da waren wir an der Uniklinik in Dresden und haben mit ganz vielen Eltern die Anwendung getestet und haben uns da auf verschiedenste Funktionen konzentriert und dann kam eben ganz viel Feedback und die Eltern, es waren 6 Mütter und ein Vater, die haben die Anwendung getestet und interessanterweise kam von allen das gleiche Feedback. Und das war etwas, mit dem wir gar nicht gerechnet hatten. Wir hatten natürlich überlegt, so aus der technischen Brille, okay, gibt es da irgendwo Bugs und Fehler? Und haben dann halt festgestellt, dass die Eltern gesagt haben, ja, es ist super, es funktioniert ja alles. Aber uns gefällt dieser Farbton in der Anwendung nicht. Ja, das war so ein mintgrün, ja, und da haben sie sich gewünscht, dass man das in den Einstellungen ändern kann, dass man die Farbe ändern kann. Und dann haben wir das natürlich auch umgesetzt, dann in einem späteren Entwicklungszyklus, aber das war so eine Erkenntnis, wo ich gedacht habe, Mensch, ganz oft sind es eben nicht die Dinge, von denen man ausgeht, dass es so Änderungswünsche sind oder Fehler, die auftreten können, sondern es sind, naja, Kleinigkeiten, die dann für die Endanwender oder den Endanwender da schon einen großen Einfluss haben können.
Da sieht man mal, wie wichtig es ist, offen auf Menschen zuzugehen und so erstmal gar nicht vorzugeben, sondern zuzuhören. So wie wir das hier bei Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz auch machen. Letzte Frage, ist es ein Match? Ist uns das gelungen, hier 2 Menschen zusammenzubekommen, die vielleicht sich auch nochmal treffen werden?
Also ich lade dich auf jeden Fall ein und würde mich sehr freuen, wenn du kommst.
Vielen Dank. Ja, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die Einladung. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch zu uns nach Worms mal kommen.
Sehr und ich werde jeden Tag, wenn das Handy alle ist, an dich denken.
Ach guck mal, da haben wir doch echte Verbindung geschaffen, genau. Dann sagen wir, liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr euch für die Geschenke interessiert, dann schaut vorbei in unseren Social-Media-Kanälen und vernetzt euch natürlich unbedingt mit Alexandra Busch und mit Jonas Deichelmann. Wir sagen hier Tschüss aus dem Studio.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.